把手脚把手脚把手脚卡掉了吧。没事干了不去那个了。Ich glaube, ich halluziniere. Ach, schöne Hallos. Es geht auch ohne Haloperidol. Manchmal reicht der innere Kick. Denn Erfurt muss ein marodes Schulnetz mit einem Gesamtvolumen von rund 630 Millionen Euro sanieren. Bei einem ohnehin angespannten Kommunalhaushalt und dem Fördermittel zwar fließen, aber nie vollständig abgerufen werden, weil Planungskapazitäten fehlen. Die Verwaltung ist personell so dünn aufgestellt, dass selbst Projekte mit gesicherter Finanzierung ins Stocken geraten, was den Finanzspielraum de facto weiter einengt, da Baupreissteigerungen die Lücke zwischen Planung und Realisierung Jahr für Jahr vergrößern. Zwischen Stadtrat und Verwaltung herrscht eine strukturelle Spannung. Was ist das für eine Spannung? Was haben sie da wieder gemacht? Wenn sie da was sanieren, wer ist eigentlich sie? Einer, der sie ist, weil er zuständig ist für das Gebäudemanagement der Stadt Erfurt, ist Arne Ott. Der will vieles anders machen, kennt die Verwaltung, ist gesprächsbereit, eigentlich optimaler Typ für ein Gespräch. Und deswegen dachte ich, letzten doch mal ein. Allerdings muss ich noch ein bisschen warten, eine gute Stunde, und die vertreibe ich mir mit guter Musik. Von Paco Amoroso. Nina Hagen, Nana Muscuri, Dota Kehr, Engine, Sag mir Almania, Fatoni, We Smile, Robin, Grimm 104, Nouvelle Vague mit Melanie Pain und vieles mehr. Außerdem ordnet Sergei Lochthofen die Weltlage ein. Gar nicht so einfach in diesen Tagen. Geld ist eine Waffe, Öl und Gas ist eine Waffe. Und der Iran hat starke Waffen. Das hätte er nicht gedacht. An die Lastwagenhupe. Außerdem, was ist eigentlich aus der Kammwegklausel geworden? Die ist weg. Zum Glück. An diesem Ort ist jetzt eine neue Begegnungsstätte eröffnet worden von Spirit of Football. Und ich meine, wenn Spirit of Football was anpackt, dann ist es meistens, ja, meistens gut. Reinhard hat sich das angeschaut und angehört, ob es wirklich gut geworden ist. Dazu gleich mehr. Euch einen schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International. Also wenn der Sting was mit jungen Leuten macht, dann wird's was. Roxanne, oder? Yeah.
Yeah.
Jeder Regentag ist eigentlich ein guter Tag und das ist so ambivalent. Auf der einen Seite freuen wir uns, wenn es ein Sonnentag ist, andererseits brauchen wir den Regen. Ach, es ist immer so schwierig, die Ambivalenz auszuhalten. Wie geht Sergei Lochthofen damit um? Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie. Erstmal bin ich solidarisch mit der Stadt Erfurt heute Morgen. Die halbe Stadt liegt zerstört am Boden. Das haben Sie gar nicht mitgekriegt, vermute ich mal.
Nee. Was war los?
Naja, Sie sind Anti-Fußballer. Ja. Na, gestern gab es das berühmte Derby, 7-9. Also es wird in die Geschichte eingehen und am Ende ist natürlich bleibt die Schmach, dass Erfurt verloren hat. Aber bemerkenswertes Spiel, also mit Verlängerung 5-5, sowas gibt es auch in der hochklassigen Bundesliga sehr selten. Also insofern haben Sie den vollen Stadion, alles geliefert, was zu liefern ist, nur eben leider haben die Falschen gewonnen. Also insofern verstehe ich auch Herrn Hucke heute Morgen, wenn er froh ist, dass er nicht am Telefon ist und Sie das machen.
Naja, verlieren ist ja immer so eine Sache. Wer spielt, der soll und kann auch verlieren. Es gibt ja Gewinner und es bleibt ja in Thüringen. Ist doch schön,
also, ich freue mich doch. Bitte, also was richtige Fans sind, die gehen doch nicht ins Stadion, um zu verlieren fair das zu behandeln, sondern natürlich sollen die eigenen gewinnen. Und wenn das auch noch so spektakulär ist, man kommt mehrfach zurück, also nach dem die anderen führen. Eigentlich erwartet man, dass man dafür auch belohnt wird ordentlich. Aber wie gesagt, leider hat es diesmal nicht geklappt und mal sehen, ob es das nächste Mal überhaupt stattfindet. Man muss sich ja wundern, dass am Ende nicht jedes Jahr Rot-Weiß gegen Erfurt um den Pokal spielen, sondern beide Mannschaften, nehmen wir mal auch von Meuselwitz oder von irgendjemand anderem, besiegt werden. Das ist schon lustig.
Heißt das nur Pokal oder gibt es dann wirklich einen Pokal im haptischen Sinne?
Ja, irgend so ein hässliches Ding gibt's am Ende, aber da geht's ja darum, dass man außerhalb der normalen Strukturen, das heißt, wenn man in der vierten, fünften Liga spielt, kommt man ja nie in die Nähe einer richtig großen Geschichte, wo auch das Fernsehen dabei ist und wo im Land insgesamt, also in der Bundesrepublik wahrgenommen wird, dass da überhaupt Fußball gespielt wird. Und der Pokal liefert die Möglichkeit, tatsächlich ein Wunder zu vollbringen und es passieren ja immer wieder auch Wunder, dass Mannschaften aus der dritten, vierten Liga bis ins Halbfinale oder Viertelfinale vorstoßen. Und das ist natürlich für eine ganze Region eine Belebung, sage ich mal, des Sportsinteresses. Plötzlich füllen sich die Stadien wieder, weil einfach mehr Spektakel geboten wird. Also das ist schon eine interessante Geschichte und ich bin auch nicht der ganz große Fußballanhänger, aber ich kann schon die Leute verstehen. Ich war gestern zufällig vormittags im Bahnhof, man musste mir am Kiosk ein paar Zeitungen holen, da war das schon voll um 11 Uhr, voll vor allem Familien mit Schals, mit allen drum und dran. Das bewegt schon viele und es ist ja auch gut so, dass so ein Spektakel immer noch zieht.
Ich als böser Spielverderber frage dann immer, warum muss die Allgemeinheit diese Polizeieinsätze bezahlen? Nur weil ein paar Sportbegeisterte sich da gegenseitig manchmal auch aufs Maul hauen.
Da haben Sie vollkommen recht, da bin ich auch der Meinung. Wir haben da was zugelassen. Das heißt dann immer Fankultur, wenn sie sich gegenseitig beschießen, zum Teil sich gegenseitig durch die Gegend jagen. Aber das war gestern alles nicht der Fall. Man hat ja erwartet, wenn die jener kommen, dass es sozusagen Rabatz gibt, wenn das Resultat falsch ist und was auch immer. Und das Resultat ist für den einen ja immer falsch. Aber das ist so sehr still verlaufen. Die sind eskortiert worden bis zum Stadion und auch wieder zurück. Immerhin ist darüber nicht zu berichten gewesen. Und was mich wirklich gewundert hat, dass niemand das auch anmerkt. Ja, wenn die Katastrophe stattfindet, wenn Leute verletzt werden, wenn Tribünen zusammenbrechen, dann wird wochenlang darüber geredet. Wenn es halbwegs vernünftig gelaufen ist, trotzdem er erwartet hatte, dass es Auseinandersetzungen gibt und es hat nicht stattgefunden, da sagt keiner kein Wort. Also da sind wir hier ganz anders in unserer Sendung, stimmt's?
Ach, auf jeden Fall. Ich rede selbst mit Ihnen über Fußball. Naja, was macht man nicht alles? Als Sie da am Bahnhofskiosk waren, klassisch, also haptische Zeitung aus Papier gekauft haben, war da auch die Taz am Wochenende dabei?
Ja, die Taz am Wochenende ist auch dabei. Ich habe mir mal so einen Grundschnitt, den ich mir mal mitnehme. Ich habe ja einiges abonniert, aber man hatte eben doch nicht alles. Also Spiegel kriege ich elektronisch, lese ich aber sozusagen auf dem Pad nicht so gern, wie wenn ich es in der Hand habe. Insofern habe ich auch immer diese kleine Leidenschaft, dass ich immer meinen ganzen Packen mitnehme. Inzwischen kosten aber auch die Dinge, sagen wir, da kann man dafür Mittagessen gehen, ja?
Absolut.
Ja. Gut, also wenn man das kauft. Aber einiges, also der Freitag, da gibt es ja mehrere Sachen, die man einfach mal reinschauen muss.
Ja, in Taz am Wochenende hat die wunderbare Ulrike Herrmann, finde ich, einen sehr guten Artikel geschrieben und schön dargelegt, seziert, dass das mit der Ölknappheit ja vorauszusehen war und wie eng das alles gestrickt hat und dass Öl, Energie mittlerweile eine Waffe ist und dass der Iran eigentlich ganz gut dasteht und Donald Trump und die USA eigentlich ziemlich dumm dastehen, weil die Lastwagenhupe Donald Trump sich da wieder verkalkuliert hat, oder?
Ja, also für Ulrike Herrmann, die eine ganze Seite vollgeschrieben hat dazu, war es vorhersehbar, sie ist eine kluge Frau. Für Donald Trump weiß ich nicht, ob das vorhersehbar war. Ich glaube, er war doch ein bisschen berauscht von seinem Erfolg in Venezuela, da ging es ja auch ums Öl. Ich vermute mal, im Hintergrund geht es auch nicht nur darum, dass die Amerikaner da allein das Geschäft machen wollen, sondern sie wollen nach und nach die Chinesen vom Öl abklemmen. Das läuft ja jetzt auch im Persischen Golf nichts anderes, also neben den ganzen anderen Geschichten, die da auch wichtig sind. Aber es geht schon darum, die Chinesen sozusagen nach und nach zu isolieren. Das ist ja auch die Idee von Donald Trump, wenn er mit dem Putin rumschwadroniert. Auch da gibt es die Idee, ach, ich glaube, das ist vollkommen illusorisch, wie auch die Art und Weise, wie man sozusagen in den Iran marschiert ist. Aber man versucht schon auf diese Art und Weise die Chinesen zu separieren und auf diese Art und Weise die amerikanischen Interessen auch in Zukunft sichern zu können. Das ist sozusagen die Blaupause drunter. Aber an sich hat die Autorin vollkommen recht. Ich glaube nicht, dass sozusagen die Experten davon ausgehen, wenn du einmal dahin gehst, das ist in 3 Tagen erledigt. Donald Trump hatte das in Venezuela hingekriegt und dachte, ach, das bisschen Iran mache ich auch noch. Nun ist das ein Gegner mit einem ganz anderen Kaliber, mit anderen militärischen Möglichkeiten. Und jetzt ist das schon 4 Wochen alt, die ganze Geschichte, und die sammeln auch noch Bodentruppen in der Gegend. Also ich würde sagen, das Thema wird uns noch schon lange begleiten, und die Frage wird ja sein, die eigentliche Gegenwehr findet dann als Zapfsäule in Amerika statt, wenn die Stimmung noch stärker angeheizt wird gegen die Magerbewegung, gegen Trump. Da könnte es einen Friedensschluss geben. Und Donald Trump hat ja heute Nacht schon im Flugzeug wieder gesagt, ja, wir haben schon fast alles erreicht. Es gab ja schon längst einen Regime Change. Es sind ja ganz andere Leute, die jetzt dran sind, und mit denen kann man ja reden. Die sagen zwar, der Donald Trump ist wie ein kleines Kind, der redet mit sich selbst die ganze Zeit, aber er hat, glaube ich, wirklich Hoffnung, dass er da wieder rauskommt. Er sucht nur nach dem Dreh, wie er es nach außen hin als großen Sieg verkaufen kann.
Es ist ja absehbar, dass die Spritpreise oder überhaupt die Energiepreise noch weiter steigen. Kann es sein, dass dieser Iran-Krieg dem Donald Trump das Genick bricht?
Na, so schnell geht das nicht. Ich glaube, wir haben ja auch manchmal Illusionen. Schauen Sie auf die Wahlen in Deutschland, auf ein ganz anderer Maßstab, aber auch da sind ja Rechtspopulisten an den Wahlurnen. Und alle haben gesagt, naja, nach dieser Geschichte mit der Vetternwirtschaft, dass da jeder klebrige Hände hat, da müssten doch die Leute einfach jetzt, sagen wir, erleuchtet werden und die nicht mehr wählen. Das Gegenteil ist passiert. In den alten Bundesländern sind die auf 20% gekommen. Das heißt, der Kern dieser Leute, die da wählen, die sind sehr schwer für die Demokratie zu retten. Und das ist in Amerika nicht anders. Das heißt, sie wollen Recht haben am Ende und es ist ihnen völlig egal, auch wenn sozusagen haufenweise Wahlversprechen gebrochen werden. Donald Trump hat ja für sich geworben, er wird die ganzen Kriege beenden, also den Ukraine-Krieg in einem Tag. Und den Rest macht er dann auch noch viel schneller. Und er wird keine neuen Kriege anfangen. Nun ist Amerika im Iran eingesickert, in diesem Sumpf sitzt fest. Die Ölströme sind, die Handelsströme sind gestört. Das heißt, alle haben die Auswirkungen zu befürchten. Ich glaube nicht, dass er ohne weiteres seine Wähler verliert, weil das Überzeugungstäter sind. Die wollen, dass es so ist. Und die ignorieren jegliche Tatsachen. Das haben wir ja schon in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, auch bei Corona, dass Tatsachen einfach ignoriert werden und dass irgendwelche Wünsche zum Mittelpunkt dieser Leute werden. Und genauso ist es hier auch.
Mhm. Dennoch gehen ja Millionen auf die Straße, die ja nicht nur sauer sind auf die erhöhten Energiepreise, Spritpreise und so weiter. Kann das trotzdem zur Gefahr werden, wenn so viele Menschen in Amerika auf die Straße gehen?
Das ist erstmal ein deutliches Zeichen und ich freue mich auch darüber. Ich meine, ich habe natürlich, als ich hörte, es gibt wieder so einen großen Protesttag, sofort gefragt mich, also wie viel werden es denn sein? Wie ist es überzeugend? Sind es genug Menschen, die da sag mal hingehen und ihren Protest ausdrücken? Wir wissen aber auch in der Geschichte der Deutschen, schauen Sie, was für große Demonstrationen gegen die Aufrüstung in den 80er Jahren gegeben hat. Doppelraketenbeschluss und Pershings und Cruise Missiles und im Bonner Garten, wo Hunderttausende sich versammelt haben. Am Ende ist es trotzdem so gekommen. Das heißt, auch in Amerika müssen wir schauen, es gibt in einem Land mit 400 Millionen Einwohnern fast, gibt es auch jede Menge Menschen, die vernünftig sind. Aber reicht das schon? Und ich sehe ein großes Manko im Augenblick. Wir haben dieses Jahr Wahlen, die sind wichtig in Amerika im Herbst. Aber die Demokratische Partei, die ja eigentlich jetzt sozusagen aus dieser ganzen Situation heraus den Nutzen haben müsste und sich gut präsentieren müsste, die bleibt unwahrscheinlich blass. Die haben keinen Kandidaten, die haben niemanden, der für sie spricht. Im Kongress ist ein uralter Mann, der da ab und zu mal irgendwas zusammenstottert. Also ich bin da wirklich ratlos an dieser Stelle, dass sie diese Situation nicht nutzen können. Und das wäre ja dann letztlich politisch sozusagen die Gegenantwort gegen das, was der Trump macht.
Kommen wir mal zurück nach Deutschland. Es gibt wieder Angriffe auf Journalisten im Eichsfeld. Rechtsextreme fühlen sich hier offenbar besonders wohl. Warum gerade da im Eichsfeld? Hat das historische Gründe?
Nein, ich glaube jetzt, die Eichsfelder sind ja, wenn sie die Wahlen sehen, eigentlich sehr resistent gegen Rechtspopulisten. Aber es haben sich ein paar Leute dort festgesetzt, Neonazis aus dem Westen, mehrere gleich. Es leben ja nicht nur in Fretterode welche, sondern daneben auch in anderen Dörfern. Und es zeigt sich an dieser Stelle, wie das Verhältnis auch dieser Menschen zur freien Presse ist. Es gab wieder Übergriffe. Und was mich natürlich in diesem Zusammenhang sehr bewegt, das sind jetzt Spiegeljournalisten, die angegriffen worden sind, dass wir ja schon ein Verfahren gehabt haben in Mühlhausen, wo wir am Ende alle nur mit dem Kopf geschüttelt haben, was da die Richterin sozusagen beschlossen hat. Die hat also nicht mal richtig einen rechtsradikalen Hintergrund bei den Übergriffen auf Journalisten gesehen. Und jetzt haben wir die Folgen dessen, es geht weiter. Das heißt, die Leute sind ermuntert worden. Das ist ein schöner Beleg dafür. Das heißt, wenn der Staat sich nicht wehrt und wenn er nicht wehrhaft ist und wenn er nicht seine ganzen Möglichkeiten nutzt, um diese Leute in die Schranken zu weisen, dann passiert das öfter. Und insofern, sage ich mal, ist es ein Menetekel für uns. Das Verfahren selbst ist von einer höheren Instanz ja zurückverwiesen worden, weil es Fehler hatte. Das war richtig. Ich hoffe, dass bei der nächsten Entscheidung ein richtiger Richter oder Richterin das auch richtig einschätzt und insofern auch klar gemacht wird, hier kann in Thüringen nicht jeder Rechtsradikale machen, was er will.
Also rechtsfreie Räume darf es nicht geben, auch nicht auf dem Land. Also das ist ein absolutes No-Go und ein absolutes Tabu.
Ja, das ist ja gar keine Frage. Ich glaube auch, dass Eichsfeld ist eher ein positives Beispiel dafür. Es ist eine sehr gefestigte Gesellschaft. Schon zu DDR-Zeiten waren die Menschen dort etwas anders. Das hatte auch mit ihrer starken kirchlichen Bindung zu tun, im Gegensatz zu anderen Regionen, Ostthüringen, wo sie herkommen. Da ist es noch ein bisschen anders. Aber trotzdem, sage ich mal, auch da zeigt sich, dass wenn die falschen Leute in der falschen Gegend wohnen, dass wir dann plötzlich wie in einem Spot sozusagen einen Blick darauf haben und plötzlich das ganze Eichsfeld in Verruf gerät.
Naja, kommen wir mal zu einer guten Nachricht für die Putin-Freunde im Osten. Ab 1. April gibt es keinen freien Zugang mehr zum Internet mehr in Russland und Memorial soll zur terroristischen Organisation erklärt werden. Wie würde es den Leuten hier gefallen? Also, Putin-Freund ist auch wieder so ein Kampfbegriff, oder?
Nein, das ist kein Kalbebrief, das ist ja nur lapsig gesagt. So, das ist ja gar keine Frage, dass man darunter Menschen versteht, die meinen, dass man mit Putin irgendwie im Augenblick noch was Vernünftiges machen kann. Das ist leider nicht der Fall und im Augenblick richtet sich auch der Terror nicht nur gegen die Ukraine und nicht nur gegen die baltischen Staaten, die wieder sehr stark angegriffen werden, propagandistisch, wenn sie die ganzen russischen Gazetten nehmen. Da hat man schon das Gefühl, der Krieg und sozusagen der Einmarsch in einem NATO-Land, in Estland, steht schon kurz bevor, nachdem eine ganze Reihe russischer Ölraffinerien und Verladestationen von den Ukrainern getroffen worden sind. Parallel zu den ganzen Dingen, die so in der Welt laufen, ist in Russland auch im Augenblick ein absoluter Export von Benzin verhängt worden. Das heißt, es gibt eine Benzinknappheit in Russland, trotzdem das Land so viel Öl hat. Die Anlagen sind kaputt zum Teil, also von den Ukrainern getroffen. Und parallel dazu läuft noch der Versuch, die Zivilgesellschaft, also die normalen Menschen in diesem Land noch weiter zu knebeln, indem man sie von den internationalen Informationsströmen noch mehr abklemmt. Bis zuletzt war Telegram noch eine Plattform, eine Ebene, auf der die Leute sich frei bewegen konnten. Das Ganze wird jetzt eingeschränkt. Moskau hat fast kein Internet mehr. Das ist natürlich nicht nur für den Privatmann schrecklich. Man kann nicht nur daddeln, sondern die Unternehmen, die ganzen Zahlungsverkehr und alles wird dadurch gestört. Und trotzdem nimmt das Regime dieses in Kauf, dieses Risiko, um die Leute noch mehr in den Griff zu bekommen. Sie wollen die Leute zwingen, einen staatlichen Provider zu nehmen, über den dann alle Adressen, alle Informationen, die du hast, in deinem Handy oder in deinem Computer kontrolliert werden können. Mhm. Und das ist das Ziel der ganzen Geschichte, ein bisschen wie in China, also eine geschlossene Gesellschaft zu organisieren. Und ich glaube, viele von denen, die hier so sagen, ja, man muss doch mit den Russen, man kann doch nicht, die können nicht allein schuld sein daran, dass das in der Ukraine mit diesem Krieg so geht und so weiter. Man muss da mit ihnen reden. Natürlich werden wir mit irgendwem in Moskau reden müssen, ob das nur Putin ist oder andere, irgendwann, wenn es zu einem Friedensschluss kommt, zu einer annehmbaren Bedingung, also nicht zu einem Raubfrieden, wie das eben halt bei sagen wir, Faschisten und anderen immer üblich gewesen ist. Aber, diese einzelnen Details, wie das in diesem Land läuft, dass das Internet nicht mehr frei zugänglich ist, das ist doch ein überdeutliches Zeichen, dass das doch eine ganz andere Gesellschaft ist und viele hier sich Illusionen machen, was da eigentlich in Russland passiert. Die meisten waren ja auch seit Jahrzehnten nicht dort.
Herr Lochtrum, wir plaudern seit Jahren und irgendwie habe ich dann, denke ich danach mal, ja, interessant und da muss man da, aber ich merke immer mehr, wie mich das runterzieht, die Themen und unsere Gespräche. Umso wichtiger ist es, doch Hoffnung zu haben und mal auch eine gute Nachricht zu haben. Haben Sie in diesen Tagen dennoch eine gute Nachricht für mich?
Also ich habe eine sehr reizende gute Nachricht. In Thüringen gibt es mehr Hasen wieder. Das heißt, die Hasen waren ziemlich bedrängt. Wir haben ja hier eine besonders exzessive Landwirtschaft. Das heißt, diese Riesenfelder, wo sich kein Vogel, kein Hase irgendwo verstecken kann. Trotzdem haben die Maßnahmen, die man ergriffen hat an dieser Stelle, offensichtlich einiges gebracht. Und in den letzten 5 Jahren hat sich die Zahl der Hasen pro Hexa verdoppelt. Wir sind noch nicht im Durchschnitt der Bundesrepublik, das ist im Westen noch ein bisschen besser, aber wir sind auf einem guten Weg und das heißt also mit Blick auf Ostern, es gibt wieder mehr Hasen. Auch wenn ich meinen Parkhasen, den ich sonst um diese Jahreszeit immer sehe, im Augenblick nicht gesehen habe, vielleicht macht er Ferien irgendwo, aber insgesamt würde ich mal sagen, ist das schon mal eine gute Nachricht und lustigerweise gab es auch noch eine schöne Nachricht, die betrifft mich persönlich nicht, aber der Bonsenf hat im Ökotest deutschlandweit den besten Ketchup was ja auch zumindest zum lokalen Stolz beitragen könnte. Ich nehme keinen Ketchup, insofern mich trifft das nicht, aber ich freue mich trotzdem an dieser Stelle. Das ist eben halt auch meine Natur.
Ja. Okay, dann muss man sich schon diese Nachrichten raussuchen. Ich muss aufhören, so kulturpessimistisch zu sein. Sie helfen mir dabei. Herr Lochtrum, haben wir was vergessen?
Jetzt sag ich mal, das ist, ich habe mal hier einen Nachbarn gehabt, einen Fahrer, der hat mir auch mal erzählt, dass die Welt immer schlimmer wird. Und da hatte ich als Journalist, die ja normalerweise für Zynismus bekannt sind, immer zu tun gehabt, ihn ein bisschen aufzubauen. Nein, natürlich, draußen ist im Augenblick alles in Unordnung. Das habe ich ja schon gesagt, mit dem Putin-Krieg werden andere sich ein Beispiel da nehmen. Auch die Amerikaner und andere noch neue Kriege anzetteln. Durch die Phase müssen wir hindurchkommen. Es kommen auch wieder gute Tage.
Es kommen auch wieder gute Tage. Das muss ich mir aufnehmen und als Dauerschleife, ab vielleicht auch als Handy-Klingelton. Herr Lochtrum, ich danke Ihnen sehr für Ihren Optimismus, wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis nächste Woche um die gleiche Zeit.
Und 2-3 Tage Regen wäre uns schon ganz gut und dann kann die Sonne kommen.
So machen wir es. Herzlichen Dank, Sergei Lochtrum. Tschüss. Unglaublich. Das war Nina Hagen, die hat ein neues Album gemacht, sie ist 71 Jahre alt und hat zusammen gesungen mit Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, Jazzmusikerin, die hat natürlich auch deutsche Schlager gemacht, aber ist eigentlich eine Jazzfrau, 91 Jahre alt. Das ist unglaublich. 91 Jahre macht ein Duett mit Nina Hagen und am Ende waren wir alle mal im Nana Mouskouri-Konzert. Also glaube ich zumindest, ich weiß es nicht, bin ich sicher, vielleicht doch.
Es ist heute nicht leicht, durch das Leben zu gehen. Überall scheint das Glück schon zerbrochen. Es gibt viele, die werden hart und brutal, wie zum Beispiel mein alter Freund Jochen. Er ist mittendrin im Immobiliengeschäft und er sagt, dass er schnell ist und gut. Und er sagt, für Gefühle hab ich keine Zeit, doch ich sage, du lügst, tut mir leid. Gib es zu, du warst im Nana Muscuri-Konzert, ich hab dich gesehen, mein Freund. Gib es zu, du warst im Nana Muscuri-Konzert, ich war auch da und du hast geweint. Es ist heute nicht leicht, durch das Leben zu gehen, viele lernen Karate und Judo. Das ist nicht verkehrt in der Zeit der Gewalt, gestern traf ich meinen Vetter Udo. Er ist Fußballprofi, er kennt alle Tricks und ich weiß, dass er schnell ist und gut. Und er sagt, für Gefühle hab ich keine Zeit, doch ich sage, du lügst, tut mir leid. Gib es zu, du warst im Nana Muscuri-Konzert, ich hab dich gesehen, mein Freund. Gib es zu, du warst im Nana Muscuri-Konzert, ich war auch da und du hast geweint. Auch Angelika traf ich, es war letzte Nacht, sie sah gut aus, verdammt elegant. Sie war in Begleitung, ein reizender Kerl, sie staunte, dass ich immer noch singe. Und sie sagte, dass ihr die Musik nichts mehr gibt, jetzt zählen für sie andere Dinge. Doch auch sie war im Nana Muscuri-Konzert, ich sah sie am Bühnenrand stehen. Obwohl sie an dem Abend eine dunkle Brille trug, hab ich sie ganz genau gesehen. Gib es zu, 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 du warst im Nana Muscuri-Konzert, ich hab dich gesehen, mein Freund. Gib es zu, du warst im Nana Muscuri-Konzert, ich war auch da und du hast geweint.
Das war allerdings 1995, als Fanny Fernandes gesungen hat. Mittlerweile ist Nana Muscuri 91 Jahre, singt noch zusammen mit Nina Hagen auf ihrer neuen Platte Never Grow Old, also heißt das Stück Never Grow Old, die zusammen mit Nina Hagen, die 71 ist, gemeinsam vom Album sich verewigt hat. Ganz wunderbar. Der Regen. Toter Kehr.
Sehnlichst erwartet in staubiger Luft, Lindenblütensaft klebt überall, Wochen alt. Und wir zwei im durstigen Stadtüberdruss, die Füße auf heißem Asphalt. Erst kam ein Windhauch ganz sanft und dann Böen, die rascheln, die Blätter bewegen und dann kam der Regen. Demonstrationszug und Gegenkundgebung, dazwischen die Hundertschaft der Polizei. Laute Parolen und ganz viel Aufregung, die Stimmung kann kippen, da plötzlich ein Schrei. Schwitzende Körper, alles brüllt, keiner hört mehr, es zählt nur dafür und dagegen. Und dann kam der Regen. Es war beschwerlich, dann sahen wir das trockene Flussbett und ja, dort lief es sich leichter, bald hob sich die Böschung, steil und steiler, zwitschernde Vögel, dann seltsame Stille, ein ferner Hall von Donnerschlägen und dann kam der Regen. Punkte und dann weniger und dann nicht. Und nun hatten wir unsere Arche gebaut, Kilometer weit weg von Fluss oder Meer. Das Wohl aller Spezies war uns anvertraut. Was noch zu retten war, brachten wir her. Wir waren gut vorbereitet, sahen Wolken groß wie Ungeheuer, schwarz vorbeifegen, doch dann kam das Feuer.
Die Idee ist so einfach wie effektiv, Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft über ihr gemeinsames Interesse am Sport zusammenzubringen. Am Wochenende ist die neue Begegnungsstätte des gemeinnützigen Vereins Spirit of Football am Erfurter Herrenberg eröffnet worden. Unter dem Motto Spirits of Generations sollen zukünftig Jugendliche, Erwachsene und noch Ältere vor Ort sich treffen, um zum Beispiel Tischtennis oder Bingo zu spielen. Mein Kollege Reinhard hat sich vor der feierlichen Eröffnung umgeschaut und die Projektbeteiligten getroffen.
Noch ist alles ein wenig durcheinander. Ich sehe viele aufeinander gestapelte Stühle, Tische, Besen. Irgendwo steht auch noch eine zusammengeklappte Tischtennisplatte in der Ecke. Am Ende wird sicher alles passen und am richtigen Platz stehen. Es fühlt sich für mich so an wie bei der Vorbereitung einer größeren Geburtstagsparty. Ich bin mit Alina, Sven und Victoria von Spirit of Football verabredet. Seit Anfang März haben die drei die Schlüssel für die neue Begegnungsstätte am Herrenberg. Aktuell stehen wir im früheren Speiseraum. Die Pläne, was hier in den nächsten Wochen alles passieren wird, sind schon sehr konkret, erzählt mir Victoria.
Erstmal kann ich sagen, dass es schon fest geplant, die Kunst- und Musikangebote für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Dann planen wir für Senioren Bingo und Bewegung und Spaßangebote. Das ist quasi, sagen wir, Sport, aber nicht durch kräftige Aufgaben, sondern durch Spaß, sage ich so. Und dann später, wir machen die interkulturelle Feste einmal pro Monat, dann später, wahrscheinlich in Richtung Sommer, machen wir auch kulinarische Angebote, weil jetzt haben wir gerade keine Küche da, richtige Küche, und Gruppenarbeit für Frauen, das ist schon geplant.
Der Ort, der seit etwa 40 Jahren existiert, macht mich neugierig. Ich gehe vom ehemaligen Speiseraum durch eine Schiebetür in den Nachbarraum zu Sven. Hier war früher vermutlich, in den 80er Jahren zu DDR-Zeiten, der Tanzraum, blickt Sven zurück.
Hier haben sich die Leute getroffen, damit sie nicht immer in die Stadt runter mussten, sondern auch hier vor Ort bleiben konnten. Es gab ja auch Stadtteilbibliothek und Versorgungskaufhallen und so. Und Stadtteilkneipen waren auch eine Anlaufstelle für Menschen aus dem Quartier.
Das ist auf jeden Fall auffällig, erstmal alles gefliest. Wissen wir nicht, ob das jetzt von Anfang an so war.
Guck mal die Fliesen an, ich glaube, die sind nach der Wende reingekommen, oder?
Das stimmt, das sind keine DDR-Fliesen. Ne?
Sieht man sofort.
Aber der Raum selber, diese Schiebetür, würde ich sagen, die ist original. Ja. Die riecht danach, dass das wirklich noch aus den 80ern stammt.
Würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, das war hier so ein bisschen so vielleicht Veranstaltungsraum. Vielleicht, wo mal geschwurft wurde, hätte jetzt mein Opa noch gesagt. Deswegen Platz ohne Ende und hell. Guck mal, wie hell das ist. Diese riesen Glasfront, das ist nicht großartig?
Also, das ist wirklich großartig. Martin, dann können wir auch mal auf die Glasfront uns zubewegen. Wir blicken jetzt knapp über den Herrenberg drüber. Auf der anderen Seite ist ja dann schon Wiesenhügel, ne?
Genau, ist von Hügel zu Hügel, von Hill to Hill, wie der Engländer sagt.
Nach dem Mauerfall 1989 wurde dieser Flachbau, in dem wir uns befinden, am Herrenberg, unterschiedlich genutzt. Teils als rechtes Szenelokal, zuletzt unter dem Namen Kammwegklause, oder aber auch als Ausweichquartier des Jugendhauses Drosselberg. Kein Wunder also, dass beim Rundgang mit Sven wir verschiedene historische Entdeckungen machen.
Es gibt noch einen Indiz für eine Gaststätte. Guck mal, zeige ich dir jetzt. Es ist die Schwungtür, guck mal.
Die klassische Schwungtür, die man aus Western-Saloons kennt. Das ist jetzt als ein Tisch, das war noch nicht die Schwungtür.
Da kommt der Kellner raus und schwingt einmal quasi durch und sagt, wer hat hier den Mantateller bestellt? Na gut, Mantateller hat man wahrscheinlich früher nicht gesagt.
Was ist das?
Mantateller kommt aus dem Ruhrgebiet, ist glaube ich Eimer Pommes mit allem, glaube ich. Aber hier ist auf jeden Fall eine Durchreiche. Also hier.
Da ist mal wieder die Verbindung, das kann man so beschreiben, Durchreiche von der Küche dann wieder zum eigentlichen Gastraum. Das kann man noch erkennen. Und hier geht es irgendwie noch verwinkelt weiter. Ich weiß gar nicht, das sind wahrscheinlich irgendwelche Büroräume oder.
Genau, das ist ein Verwaltungstrakt. Du hast hier steht noch nichts drin, außer Schreibtische. Hier ist ein kleiner Büroraum. Hier saß wahrscheinlich nur die Verwaltung oder Bürofläche, weiß ich nicht. Hier wird auch wieder Bürofläche sein. Dann gibt es einen spannenden Raum ohne Fenster. Guck mal, also, wenn das mal kein Kühllager war, weiß ich auch nicht. Aber das
ganz schön verwinkelt alles hier. Wir laufen offenbar im Kreis. Und Achtung, Tischtennisfans zugehört.
Da hinten steht noch eine Tischtennisplatte, die ist noch nicht aufgebaut, weil Tischtennis geht immer. Und wenn es dann alles aufgebaut und fertig ist, genau, dann sollen unter der Woche Angebote stattfinden für Alt und Jung. Vorwiegend im Nachmittagsbereich. Und Alina und Victoria haben sich schon viele, viele Formate ausgedacht, wie man hier die Leute an den Ort quasi bindet und wie man Angebote schafft, die für die Leute auch attraktiv sind. Da bin ich auch gespannt und es gibt viele, viele, viele Ideen. Wie immer bei Spirit eigentlich, ne? Also an Ideen mangelt es nie.
Dieser Ort war ja lange Zeit bekannt auch als rechtes Szenelokal. Seit knapp 10 Jahren ist es das nicht mehr, wurde es dann anders genutzt. War das für euch, gab es viele Gründe zu überlegen, aber dass man sagt, wir müssen hier weiter reingehen, um das nicht den Rechten zu überlassen. Ich weiß nicht, ob es so Gedanken gab oder ob einfach mal gesagt hat, nee, wir haben einfach nur einen Außenstandort gesucht.
Ja, uns war schon die Geschichte des Ortes bewusst. Auch die Sensibilität des Ortes war uns bewusst. Aber der Reiz war einfach zu groß, zu sagen, wir würden gerne mal einen Ort bespielen außerhalb der Innenstadt, im Quartier, wo wir seit 2017 aktiv sind, wo wir auch mal wirklich Fläche haben, um was zu machen, um was anzubieten. Und natürlich alles das, was man an Angeboten macht, die attraktiver sind als die Angebote der Rechtsextremen, ist gut und kann nur gut für uns und für die Gesellschaft, für die Demokratie sein. Deswegen haben wir gesagt, da passen wir doch sehr, sehr gut rein.
Am Ende unseres Rundgangs stehen Sven und ich wieder im ehemaligen Speiseraum. Sven betont noch einmal, dass zukünftig in der neuen Begegnungsstätte nahezu jeder und jede willkommen ist.
Also es soll ein Ort sein für die Leute aus dem Stadtteil, für die Akteure aus dem Stadtteil. Es muss jetzt nicht zwangsläufig immer nur ein Spirit-Ort sein, sondern also es ist im Prinzip offen für alle. So ist unser Gedanke, weil wir müssen auch ehrlich zu uns selber sein. Alleine schaffen wir es jetzt nicht, das Ding 24/7 zu bespielen. Das ist utopisch.
Die neue Begegnungsstätte von Spirit of Football in der Thomasstraße 1 ist ab sofort offiziell eröffnet. Wer Interesse hat, sich zu beteiligen, mitzumachen, der kann einfach eine E-Mail schreiben an sog@spiritoffootball.de.
Dankeschön, Reinhard.
Kein Kommissar Rex, dafür alte Parolen und billige Gags. Sag mir Almanja, Jürgen und Tanja machen dieses Jahr kein All-Inclusive Alanya. Ist das noch Krise oder ist das okay? Sind die Austern noch frisch an der Bahn KDW? Der Winter ist grau, die Augen sind kalt, schneeweiße Eidern bedeckt deutschen Wald. Kopfschmerz gibt Chemchecks und Kiefer tut weh. Ich seh mir Eidern, die anderen sehen Schnee. Sag mir Almanja, wenn ich dich so seh, du entgleitest mir langsam Jack und Rose in der Spree. Du streitest schwarz-weiß mit wenig Nuancen. Denkst du wirklich, Probleme sind dornige Chancen? Sag mir Almanja, hast du dich verschanzt? Sag mir, wer willst du sein, wenn der Volkskörper tanzt? Du willst Liebe, doch du weißt nicht wie. Almanja, bitte, bitte geh in Therapie. Schneeweiße Eidern bedeckt deutschen Wald. Kopfschmerz gibt Chemchecks und Kiefer tut weh. Ich zieh mir Eidern, die anderen sehen Schnee. Der Winter ist grau, die Augen sind kalt. Schneeweiße Eidern bedeckt deutschen Wald.
Das ist eine Band, die ich lange nicht auf dem Schirm hatte. Dank Jan Böhmermann, der immer gute Leute einlädt, bin ich auf Engine gekommen. Sag mir Almanja, eine ganz hervorragende Band. Und die hier, die sind auch richtig gut. Also vor allen Dingen, wenn man sie sieht. Und das ist im Radio ein echtes Problem. Ich kann es aber nicht ändern. Ich sehe nichts. Ihr auch nicht. Die Kostüme. Ja, und so geht das ewig weiter, aber es ist halt einfach schön. Das ist, hat was Meditatives und ich habe manchmal das Gefühl, was soll ich noch hier? Es könnte doch hier, also ein Roboter, ein KI-Agent könnte mich doch tatsächlich ersetzen. Der macht das auch ganz gut. Er stellt ein paar Fragen hier an den, der da kommt gleich, Arne Ott. Und dann unterhält er sich halt mit einer Maschine. Die sind auch gut. Oh, die Sehnsucht, endlich ausgetauscht zu werden, die hat natürlich auch für Toni, der wunderbare für Toni, wann werde ich endlich durch KI ausgetauscht?
Jeden Tag ist irgendwas, ja irgendwas ist immer. Wenn ich gerade denke, es wird besser, wird es nur noch schlimmer. Ich würde viel lieber chillen und mich allem entziehen. Doch das geht nicht, denn ich habe einen Termin in West-Berlin. Alle wollen Karriere machen und dann noch ein Liebesleben. Ich wünschte mir, ich würde mich auf eine Wiese legen. Ist doch auch mal gut jetzt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Sonst steht einmal, er arbeitete hart auf meinem Grabstein. Scheiß auf den Ehrgeiz, ich will einfacher mehr sein. Heimlich wünschte ich, ich wäre Teil der schweigenden Mehrheit. Einfach keine Meinung mehr zu irgendeinem Scheiß haben. Selbstgebrannten Wodka saufen da in meinem kleinen Garten. Doch das Problem ist, dass immer irgendwas passiert. Jetzt muss man auch noch demonstrieren, weil Faschos überall regieren. Ich werde wach und mache wieder will ich meine Augen auf. Oh lieber Gott, hoffentlich werde ich bald ausgetauscht. Wann werde ich endlich von KI ersetzt? Wann hört der Wahnsinn endlich auf? Wann endet all der Schmerz und dieser Stress? Wann werd ich endlich ausgetauscht? Liebe AI, 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 wann bin ich frei? AI, AI, welcher Algorithmus stoppt dieses Chaos in meinem Kopf? AI, 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 wann bin ich frei? AI, AI, von den Gefühlen in meinem Bauch, wann werd ich endlich ausgetauscht?
Du kannst jetzt meine Texte schreiben, dann nimm auch meine Schreibblockaden. Du sollst die besten und die schlechten Seiten beide haben. Die Träume und die Seifenblasen und all meine Zweifel haben. Ich mach schon mal Feierabend, wie gesagt in meinem Garten. Swipe für mich durch dumme Dating-Apps. Geh aufs Date, es läuft schlecht. Geh traurig nach Hause und hab keinen Sex. Oder es läuft super und ihr seid schwer verliebt. Bestreit das bricht, weil du das Salz vergisst. Immer das alte Lied. Mach für mich Diät und geh ins Gym. Leb mein Leben, ist kein Ding, ich wollte da eh schon nicht mehr hin, geh für mich auf scheiß Events und fühl dich unwohl unter Menschen. Lass meine große Liebe ziehen, weil du zu feige warst zu kämpfen. Flieg für mich in Urlaub und spann aus, erzieh mir meine Kinder, vergiss für mich den Geburtstag meiner Frau. Werde nachts auf den Straßen von Paris für mich ausgeraubt. Ich kann das alles nicht mehr, sag wann werd ich endlich ausgetauscht.
Wann werd ich endlich von KI ersetzt? Wann hört der Wahnsinn endlich auf? Wann hört der Wahnsinn endlich auf? Wann endet all der Schmerz und dieser Stress? Wann werd ich endlich ausgetauscht? Liebe AI, 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 wann bin ich frei? AI, AI, welcher Algorithmus stoppt dieses Chaos in meinem Kopf? Ausgetauscht.
Montagsgespräch.
Der Stadt, was hat der Stadt da wieder gemacht? Da haben sie doch wieder mit den Baustellen, haben sie wieder nicht, haben sie da. Ich würde das besser machen. Also wenn ich was zu sagen hätte, würde ich aber. Aber da haben sie ja wieder mal. Ja. Was ist eigentlich se? Wer ist eigentlich wer? Ich habe keine Ahnung. Doch, ich habe eine Ahnung. Aber ich will es natürlich genau wissen. Einer, der se ist, der nämlich verantwortlich ist für das Gebäudemanagement der Stadt. Er ist nämlich Amtsleiter vom Amt für Gebäudemanagement, ist Arne Ott. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, darf ich du sagen?
Hallo, natürlich,
sehr gerne. Wir sind die alle Bürgerinnen und Bürger. Alle wie du und ich und so. Na, du siehst auch gar nicht so aus wie ein typischer Amtsleiter. Schau mal, so ein Typ mit Anzug und so und so, und so ein steifer Typ, aber da hat es doch schon eine Art Generationswechsel gegeben, was mich sehr freut. Aber lieber Anne, erstmal erlebst du das auch, dass sie sagen, de Stadt, da haben sie wieder was gemacht. Was haben sie denn da wieder hingestellt? Und bist du auch damit konfrontiert mit sie?
Auf jeden Fall. Also man wird auch immer sozusagen vorgeschoben, du arbeitest doch bei der Stadt, du musst doch wissen, was da passiert ist und warum habt ihr denn so entschieden oder so entschieden, und da muss man sich irgendwie gefühlt immer rechtfertigen, ja. Auch für andere.
Ja, ja, ja. Dabei ist es natürlich extrem komplex. Wir haben jetzt mal eine Stunde Zeit, das auseinander zu dröseln. Ich will von dir wissen, wie erlebst du Stadt, was ist für dich Allmende, was ist für dich schöner Stadtraum und was sind eigentlich die Probleme, auf die wir